Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Game Talk. Das geht hier gleich richtig ab. Wer gerade durchs Bild gelaufen ist, seht ihr gleich. Da ist die Auflösung. Fabian war's.
Ich muss mich entschuldigen. Ich bin eben so richtig unprofessionell durchs Bild gehuscht, weil ich noch ein Paket entgegennehmen musste. So ist das hier manchmal. Bis in die späten Abendstunden werden hier die Spielehits von heute Morgen und übermorgen zugestellt. Gregor, wir sind heute zu zweit. Wir müssen uns gleich sagen.
Ich wollte gleich sagen, wir haben im Intro gerade Ilias gesehen.
Ja, wir möchten keine Tradition jetzt daraus machen. Leider ist Ilias verhindert, weil er noch an einem Video schneidet, das ganz dringend fertig werden muss. Deswegen auch heute der Game Talk hier zu zweit. Und ich muss mich gleich eingehend nochmal entschuldigen. Ich habe immer noch den gleichen Husten wie vor zwei Wochen, wo ich hier mit Valentin saß und mir einen abgehustet habe. Also wenn ich zwischendurch manchmal husten muss, ich versuche das so gut es geht zu unterdrücken. Es wird aber nicht immer klappen.
Ja, rate mal, warum Valentin jetzt nicht hier sitzt. Ne?
Den hat es jetzt dahin gerafft.
Anscheinend aber, Fabian, wir halten trotzdem noch trotz rauer Stimme und Abwesenheiten hier die Stellung. Denn es ist noch ein bisschen Zeit bis zur Weihnachtspause. Wir haben natürlich auch schöne Sachen für euch vorbereitet. Da werdet ihr demnächst ein bisschen was hier erfahren. Aber ein bisschen geht ja auch jetzt so die heiße Phase los gegen Ende des Jahres. Ne? Auch wenn jetzt nicht mehr die großen Spielekracher rauskommen. Aber wie wir alle setzen wir uns auch hin und lassen einmal Revue passieren. Was ist passiert? Wir haben die Game Awards, die bald stattfinden. Wir haben Podcasts aufgezeichnet. Das wird, glaube ich, noch mal ganz rund gehen.
Ja, es verschiebt sich jetzt mehr so in Richtung Rückblick auf das Jahr. Ein bisschen gucken, was passiert im nächsten Jahr. Die Awards Shows stehen an, die zum Glück ja mittlerweile auch damit kombiniert sind, dass eben auch vorausgeschaut wird. Also ganz ehrlich, für mich zum Beispiel die Game Awards, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfinden, die sind für mich eigentlich, mir ist es egal, was da jetzt zum Blabla-Spiel des Jahres gekürt wird. Mir sind die 10 Neuankündigungen wichtig, die da irgendwann kommen werden. Ja. Also egal ist jetzt übertrieben. Natürlich ist das cool und die Spiele haben ihre Würdigung verdient. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute schauen das, weil sie sehen, was wird angekündigt werden.
So ist es. Aber ey, ich würde sogar den Schritt weitergehen. Mir ist es wirklich ziemlich egal, was der Game of the Year wird. Weil es ist genauso wie bei den anderen künstlich aufgebauten Preisen. Außer den Game Talk Awards. Das sind die einzigen, die was zählen.
Du meinst die Golden Boys Awards?
Die Golden Boys, ne, die vergeben werden, die ja auch noch bald dann an den Mann und die Frau dann kommen werden. Mhm. Aber bevor es die The Game Awards wurden von Geoff Keighley, das war ja diese von Spike TV, glaube ich, produzierte Show. Ne? Und da war es ja auch hauptsächlich, also Spike TV ist ein amerikanischer TV-Sender. Mhm. Und da war es ja auch hauptsächlich, hey, wie können wir im besten Fall Möglichkeit finden, A, eine Werbeplattform für die Publisher zu haben und B, dass wir uns ein bisschen selber feiern können. Ne? Und so viel großen Wert auf etwas, was nicht zu einem großen Teil fangevotet ist, sondern noch irgendwie eine Jury dahinter sitzt, ich weiß nicht so recht.
Ja, also die Awards, ja mein Gott. Ist schön, dass es daraus entstanden ist, aber noch schöner ist es, dass daraus eben eine Vorschau-Show auf kommende Spiele geworden ist, weil, sind wir mal ehrlich, wir finden das alle immer geil, uns hier zu Livestreams zusammenzufinden, wo eben Neuigkeiten gezeigt werden. Das gleiche diese Woche ja auch nochmal von Sony, morgen schon, eine neue State of Play.
Und morgen auch eine Nintendo Direct, hast du mitbekommen.
Ganz kurzfristig jetzt angekündigt ein Indie-Showcase rund um neue Indie-Titel morgen Abend.
Ja, 19 Uhr deutscher Ort. Zeit, glaube ich, wird sein.
Genau, da weiß ich noch nicht, ob wir das hier noch ins Programm reinschieben können. Auf jeden Fall aber morgen State of Play. Wirt und ich werden da sitzen und werden das verfolgen. Sony hat gleich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen in der offiziellen Pressemitteilung und gesagt, ja, PS5 wird kein Thema sein. Das heißt, es geht wahrscheinlich so um die letzte große Riege an PS4-Spielen und vielleicht ein paar Überraschungsreleases. Und du, Gregor, wir müssen es jetzt einfach hier schon mal an der Stelle einschieben. Du glaubst, dass Resident Evil 3 Remake, da es ja explizit gesagt wurde, es wird nicht bei den Game Awards gezeigt, wird es morgen bei Sony schon geben?
Ich bin mir ziemlich sicher. Warte mal, ich versuche gerade hier auch entsprechend das Bildmaterial einmal aufzumachen. Und wir können kurz auf den Laptop mal hier drauf gehen. Vor einigen Tagen gab es ja folgendes Bild, das im PlayStation Network schon quasi als, wo die Neuigkeiten schon mal reingepackt wurden, hochgeladen wurde. Und das sieht mir schon recht offiziell aus, muss ich sagen.
Es sieht offiziell aus, aber bei aller Liebe für das Remake von Teil 2, es hat so ein bisschen auch den Charme von Fans haben das ein bisschen neu interpretiert auf eine andere Art und Weise. Also Es haut mich nicht komplett um, muss ich sagen.
Es ist ja auch bisher nur ein Bild. Ich meine, es ist ja schon lange, das Gerücht geht ja rum, nach dem Remake von Resident Evil 2, das ja durch die Bank weg sehr gut angekommen ist, dass auch noch mehr solcher Remakes in Arbeit sind. Resident Evil 3 hat tatsächlich auch es nötig gehabt, dass da nochmal eine Neuauflage ist, weil das Grundspiel, wir haben es gemerkt, wir haben es ja vor ein paar Jahren nochmal hier auf dem Sender mit Simon gespielt und auch Code Veronica und die ganzen anderen Sachen. Und es ist nicht so schlecht gealtert, wie ich dachte, aber es hat viel Verbesserungspotenzial. Mhm. Ne? Und es hat verdient, dass es das Treatment jetzt hier bekommt, neben den ganzen anderen, wie heißt das andere Ding? Resident Evil, das Multiplayer.
Ach.
Du weißt, welches aber meine Resurrection, nicht Survivor.
Dieses Team, dieses asymmetrische.
Genau, da weiß der Multiplayer-Spiel. Der Chat weiß es wahrscheinlich dann genau. Das ist ja auch nochmal als Cover, glaube ich, mitgeleakt worden. Und du hast gesagt, das hat so ein bisschen den Charme des Fan-Remakes. Das hat aber Resident Evil 2 Remake auch, finde ich so.
Ja, stimmt. Ne? Da muss ich da erstmal dran gewöhnen und anhand von dem Artwork das jetzt zu beurteilen. Ich finde eher, das geht für mich klar. Es gab doch noch dieses zweite Bild, wo man Nemesis so ein bisschen schräger gesehen hat. Und da finde ich, sieht seine Fratze etwas seltsam aus und nicht, wie ich es mir vorgestellt habe.
Die Zähne sind so ein bisschen, ne?
Und ich denke, wenn du so eine Close machst von so einem ikonischen Monstergesicht, dann versuchst du das doch irgendwie so zu treffen, dass Leute sagen, geil, so habe ich mir das jetzt 20 Jahre später modernisiert.
Ich vertraue denen aber auch so ein bisschen, also er sieht sehr relativ dünn aus vom Kopf, normalerweise ist er ein bisschen bulliger für mein Gefühl und Jill sieht jetzt ein bisschen wie Natalie Portman aus, habe ich das Gefühl auch.
Ach, die menschlichen Charaktere, das geht für mich klar. Ja. Die sind halt irgendwie auch neu interpretiert von ihren Gesichtern her, aber das passt. Es ist eher so Nemesis, wo ich denke, das überzeugt mich noch nicht 100%. Aber es ist natürlich auch Quatsch und ganz ehrlich, wenn das morgen bei Sony gezeigt wird, werden wir eh wieder alle ausflippen und sagen, geil.
Hier haben wir es mal, wenn wir mal gucken können, wobei das jetzt eine niedrig aufgelöste Variante ist, aber das ist der Shot, den du meinst.
Ja.
Gerade diese geraden Szene und diese Seitenansicht, das ist jetzt vielleicht auch nur ein Bild. Wir haben auch so verwackelte Bilder, die wohl von einem Trailer sind, wo jemand die schon mal abgefilmt hat, so ein, zwei Frames gesehen. Ich will mich mal, auch wenn die Überraschung jetzt dahin ist, trotzdem einmal sehr offen zeigen und gucken, was darauf zu. Und ich lasse erstmal nicht im ersten Moment diese Abwehrreaktion. Nemesis sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Ist das Carlos mit seinen Krauselocken jetzt?
Ich sag's auch gerade, es ist halt, das spielt keine Rolle mehr, sobald das Spiel enthüllt ist, weil natürlich nach der Qualität von Teil 2 werden alle Leute eh gehypt sein und da schließe ich mich gar nicht aus. Und es gibt ja jetzt auch verschiedene englische Seiten haben das Spiel ja schon gelistet in Preis- oder in Release-Listen für kommendes Jahr, für Ende des ersten Quartals irgendwie konkret auf den 31. März. Kannst du dir vorstellen, dass das so ein Ding würde? Ich meine, es würde passen, Resident Evil 2.
Fanart hier übrigens, das sieht für mich ein bisschen besser aus.
Ja, finde ich auch besser. Resident Evil 2 kam ja auch früh im Jahr raus, würde passen. Aber es wäre sehr, sehr kurzfristig revealed jetzt einfach so. Es wäre eher so der Stil wie bei Far Cry New Dawn, war der Zeitraum ähnlich.
Ja, also das Capcom hat sich ja sehr bedeckt gehalten, allgemein was viele neue Sachen angeht. Für dieses Jahr hatten wir zwar sehr große Titel, du hast Resident Evil 2, du hattest Devil May Cry 5 und Monster Hunter Iceborne und die sind ja alle so ziemlich durch die Bank weg eingeschlagen. Ja. Devil May Cry 5 vielleicht ein bisschen weniger als die anderen beiden, aber trotzdem sehr, sehr gut verkauft. Aber irgendwie, die sind ja auch anscheinend in der Vorbereitung für die nächste Generation schon. Ne? Und dass die überhaupt noch irgendetwas haben, wenn es hier Cross-Generation oder auch auf PS4 und Xbox One rauskommen soll, es muss ja irgendwann in dem Zeitraum sein. Und wenn sie bis jetzt noch nichts angekündigt haben, von mir aus auch gerne, es kommt ein paar Monaten raus, hier ist das Spiel schon mal, dann kann der Hype sich auch vernünftig aufbauen.
Das wäre so toll.
Ja, ich habe auch ein, zwei Stimmen gehört, aber ich bezweifle, dass das bei dieser Größenordnung gemacht wird von einem Shadow Drop.
Auf keinen Fall.
Das glaube ich aber überhaupt nicht. Mein Gedanke ist aber gewesen, weil der Leak letzte Woche war, die Game Awards sind ja diesen Donnerstag oder Nacht von Donnerstag auf Freitag am 12.12. ab 2.30 Uhr hier übrigens im Stream.
Ich glaube, ab 2 Uhr beginnt unser Stream schon. Da werden wir beide auch hier sitzen. Und noch einige Kollegen aus der Gaming-Redaktion. Ich will da noch gar nicht final jetzt was sagen, weil dann sagt der eine nochmal, ich komme da auch noch. Und es wird auf jeden Fall eine muntere Runde hier geben in der Nacht, also schreibt euch das auf. Ist auch ganz schön mittlerweile, weil Geoff Keighley uns tatsächlich dann immer jetzt schon anschreibt und fragt, hey, habt ihr wieder Lust, da den deutschen Stream zuzumachen? Das ist ganz cool.
Der will Elias auf jeden Fall wieder treffen.
So ja, ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich
gute Kumpels geworden mittlerweile. Da laden wir euch natürlich auch gerne ein, zuzuschauen. Ein bisschen Vorabbesprechung, natürlich dann den Stream selber, inklusive der World Premieres, von denen ja gesagt wurde, dass es nicht Resident Evil 3 ist. Aber dann kam spontan diese Ankündigung von Sony, wir haben noch eine State of Play morgen.
Ja.
Ne? Und also es wird mit dem Teufel zu gehen, meines Erachtens, wenn nicht Resident Evil 3 da auch Gegenstand ist.
Schade, dass Nintendo jetzt schon gesagt hat, dass es bei ihnen morgens um Indies geht.
Sehr lustig.
Stell dir mal vor, Nintendo hätte morgen Resident Evil 3 für die Switch exklusiv angekündigt.
Ist ein Indie-Titel eben, dieses Resident Evil 3.
Das wäre relativ
witzig. Das wäre aber schon der Hammer gewesen.
Ist aber einfach 1:1 das gleiche Spiel wie auf der Playstation.
Ja, genau.
Nur in jetzt in 720p.
Moment, es ist reingezoomt und hat diese typischen Remake-Filter, wo einfach die Emulatoren-Filter drüber gepackt wurden. Jetzt in HD.
Das wäre schön, aber das glaube ich jetzt auch nicht.
Da würden die Leute sich kaputt lachen. Ich freue mich aber, ich bin gespannt darauf, falls es jetzt morgen vorgestellt wird. Da können wir uns ja auch nochmal auslassen, wenn wir inhaltlich ein bisschen was mehr sehen. Selbst auch wenn Resident Evil 2 so toll gewesen ist, es hat viel entsprechend Verbesserungspotenzial gehabt. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nochmal A- und B-Adventure machen. Das war ja eh relativ halbgar umgesetzt und Resident Evil 3 hatte eh leicht andere Ansätze.
Ja.
Da muss es mit, ich würde da fast spekulieren, dass das, was wir in Resident Evil 2 Remake gesehen haben mit Mr. X, der dich verfolgt, ja auch über so langen Zeitraum, vielleicht machen sie es tatsächlich so auf Grundlage von dessen, dass über das ganze Spiel du diesen Thread hast von Nemesis. Ne?
Würdest du es cool finden?
Also mittlerweile kenne ich so das Remake von 2 so in- und auswendig. Mich würde es nicht mehr so schocken oder von wegen, ich hätte nicht mit den gleichen Anspannungen wie vorher. Es würde viele Leute auch abfacken.
Ich glaube, dadurch, dass du jetzt den 2er schon als Speedrun halt auch gespielt hast, du hast das Spiel ja schon so zerlegt in seine Bestandteile und für dich ist ja jegliche Anspannung weg und du weißt genau, was du wann wo machen musst. Aber wenn du das jetzt permanent hättest, diese Verfolgungssituation, dann hättest du ja gar keine Ruhe mal irgendwo für einen Rätsel oder so.
Ja, das muss
oder dass man
anders.
Räume mal in Ruhe erkunden kann. Ich glaube, dass es wäre ziemlich seltsam, wenn sie das machen würden.
Mal gucken, was sie da machen. Gespannt bin ich auch drauf, wenn das dann mal da sein sollte und sollten wir hier nochmal so ein Let's Play machen. Sowohl Simon als auch ich sind ja mit dem Speedrun hier recht versiert in der Mechanik. Ich denke, da wird sich nicht so viel in der Mechanik ändern. Da wird das erste Zocken gleich viel anders sein, ne? Ja. Als wie wir es noch bei Resident Evil 2 Remake hatten. Fabian, wir haben natürlich noch ein paar mehr Geschichten. Du hast die erwähnt, die Konferenzen, die nochmal sein werden, also die State of Play. Sony hat gesagt, dass sie zumindest keine PS5-Sachen da zeigen wollen oder nicht zur neuen Konsole. Da würde ich auch eher denken, das ist ähnlich wie bei der PS4 für irgendwas Anfang des Jahres, eine spezielle Konferenz. Sie sagen dann eine Woche vorher übrigens, seid alle mit dabei und dann kündigen sie alles an. Bist du denn schon irgendwie halbwegs gehypt, halbwegs heiß oder lässt du das auf dich zukommen?
Du meinst jetzt was speziell, also die PS5-Titel angeht oder Hardware?
Hardware hauptsächlich. Die Titel gehen ja einher damit.
Hardware muss ich sagen, da haben natürlich die Konsolen mittlerweile so einen Rückstand gegenüber modernen PCs und bei allem, was sie jetzt angekündigt haben, was die bieten werden, das wird sicherlich dann top-notch sein oder wird einem sehr, sehr guten PC entsprechen, aber du wirst es an wenigen herausragenden Exklusivtiteln halt sehen, dass du denkst, cool, was die PS5 alles kann. Ansonsten, der Großteil der Spiele werden nach wie vor Multiplattform-Titel sein, so ist es einfach seit vielen Jahren und da wird sich auch nichts dran ändern und die werden auf jedem PC oder auf einem sehr guten PC dann genauso aussehen, wenn nicht sogar besser. Also von daher, über diese Hardware-Schiene kriegst du mich jetzt nicht so, wenn es um neue Konsolen gerade geht.
Das ist aber, wenn das das Dev-Design behält und das aussieht wie so ein Projektor, wo die Hälfte fehlt, dann wäre das nicht was für dein Heimkino?
Meinst du, das ist echt?
Ja, das ist ja das Dev-Kit. Ne? Die Dev-Kits sind ja eh immer sehr, sagen wir mal, extravagant vom Design her. Ja,
aber was soll denn hier in diese Lücke rein?
Keine Ahnung, da kannst du vielleicht so eine Dose Cola oder sowas da reinpacken.
Eine Dose Monster vielleicht. Kann man
eine Dose Monster. Kojimas Dose, 5 Dosen Monster kommen da rein.
Ich weiß nicht, ist mir komplett wurscht, wie das Dev-Kit aussieht, aber da würde ich sagen, das ist halt ohne erkennbaren Grund so designt, wie es designt. Das ist doch fuck egal, die sollen einen Schuhkarton nehmen, so kann das meinetwegen aussehen. Das ist ja nur ein Entwicklerkit, das spielt ja für niemanden eine Rolle.
Ich
finde, das ist auf jeden Fall irgendwie artifiziell verfremdet.
Ja, ja,
ich glaube
ja, ja.
Nicht, dass das so aussieht.
Nein, das Dev-Kit wird, also es wird, keine Konsole hat jemals wie ihr Dev-Kit so richtig ausgeschaut. Ich glaube, die PS2 war eine kleinere Version.
Ja.
Und als Nicht-Entwickler sieht man die normalerweise nicht. Natürlich ist dieses Bild um die Welt gegangen mit den ganzen Webseiten und YouTubern. Oh, erster Blick auf PS5. Lass uns mal zeigen hier, was los ist. Das Einzige, was ich hoffen würde bei der PS5, rein von der Hardware aus, ja, für den Controller haben wir ja schon irgendwie gesehen, ist die Bauqualität von Sony, die ist nicht so geil, ne? Also selbst bei den PS4 Pros, viele der Modelle fangen an zu jaulen von den Lüftern aus her. Ich habe nie das Gefühl, dass da alles so sauber verbaut ist, wie jetzt bei den Microsoft-Geräten in den letzten Jahren.
Ja, das würde ich dir zustimmen. Ja. Ich habe auch eine PS4 Pro und eine Xbox One X und die Xbox One X ist die auf jeden Fall, zumindest in der Anmutung, wirkt die hochwertiger und besser verarbeitet als die PS4 Pro, die ich habe.
Macht Sony, mach die bitte mal leise, ja? Ich möchte einfach nicht, dass ich sie anhöre, als ob ich eine Turbine da
und
habe.
Macht vielleicht anders als hier. Das CD-Laufwerk würde ich vielleicht gerade einbauen und nicht so schief, wie es hier drin ist. Ich meine, guck mal, der das gebaut hat, der hat nicht mal den Strich hier gerade gemacht.
Der hat nicht mal den Strich sauber gefotoshoppt, ey.
Also, weiß ich nicht.
Da ist bestimmt kein CD-Laufwerk drin, das ist rein gefotoshoppt, ne? Weil wozu brauchen die Konsolen noch CD-Laufwerk?
Jetzt mal hier auch steht Let's Go Digital, ne? Das ist Download Only, das Ding.
Mhm, das könnte es natürlich sein. Leute, wir machen eine kurze Pause, aber nicht für allzu lange, denn nach einem Spot geht's gleich weiter. Bis in einem Moment. Tja, es ging doch schnell, ne?
Das ging richtig fix.
Fabian, lass uns mal ein bisschen über die Sachen sprechen, die wir gezockt haben.
Oh ja.
Ich habe ein bisschen Switch gezockt. Du hast auch einige Sachen nachgeholt in der letzten Zeit, weil du ja ein bisschen kurz angebunden warst, was deine Gaming-Zeit anging, ne?
Genau, ich ich war im November im Urlaub, ich bin aber auch umgezogen und dadurch hatte ich einfach diese unangenehme Phase. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr schon mal umgezogen seid, in der eure Konsolen und euer Fernseher irgendwo stehen und ist noch nicht wieder angeschlossen. Mein PC ist bis jetzt nicht wieder angeschlossen, weil ich noch keinen Schreibtisch habe in der neuen Wohnung. Und ich hole halt jetzt gerade ein paar Sachen nach, deswegen bin ich super spät zur Star Wars Jedi Party jetzt erschienen. Das habe ich ein paar Stunden gespielt am Wochenende. Es wurde natürlich hier auch schon groß und breit behandelt im Review Talk und alles Mögliche, deswegen müssen wir es nicht so auswalzen. Ich finde das ein interessantes Spiel zumindest. Ich finde, da sind einige Sachen richtig gut dran. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass es technisch teilweise echt durchwachsen ist, also auch auf der Xbox One X, und ich glaube, das Gleiche gilt auch für die PS4 Pro, nach dem, was ich gelesen habe. Und auch ein paar Stellen etwas frustrierend sind, die Kamera manchmal nicht so gut. Aber dann hat's wieder Stellen, wo ich denke, cool, dass sie überhaupt versucht haben, so ein bisschen von so einem normalen Mainstream-Action-Adventure wegzugehen, wo echt Star Wars-Atmosphäre super rüberkommt. Also ich bin da noch unentschlossen nach einigen Stunden. Find das schon gut, aber mit einigen echt seltsamen Abstrichen. So, hast du es durchgespielt oder generell gespielt?
Also ich habe es gespielt, aber bisher nur so knapp anderthalb, zwei Stunden, weil mir auch die Zeit gefehlt hat, mich konkreter zu investieren. Du kennst es ja auch, ich habe so ein bisschen erwartet, oh, das wird so ein 6-, 7-, 8-Stunden-Spiel, aber ich höre mehr was von 16 bis 20 Stunden. Ne? Und da will ich mir auch wirklich mal die Zeit dafür nehmen, wenn ich weiß, so zwischen den Jahren, dass ich da auch mal richtig viel dran sitzen kann. Die Grundidee, ein richtig gutes Singleplayer-Spiel zu machen, da habe ich absolut nichts dagegen im Star-Wars-Bereich. Und auch wenn es viele Versatzstücke von anderen Spieleserien oder Genres drin hat. Im Grunde ist es Metroidvania. Da haben wir hier übrigens auch eine schöne Tafel außerhalb der Level entdeckt. Hier Test for Metroidvania steht da in der Levelarchitektur.
Echt?
Ja, ja, das haben so ein paar Leute entdeckt bei YouTube, die dann entsprechend solche Tools benutzt haben, wo sie durch die Architektur gucken können. Das Dark Souls-artige Kämpfen mit dazu zu tun, ist natürlich alles nicht so originell. Auch die ganzen Star Wars-Sachen sind nicht so originell. Aber mach ein solides, mach ein gutes Spiel, mach eben mal Uncharted oder Tomb Raider und anders, und von mir aus spiele ich es dann auch wieder ganz gerne. Ich erwarte nicht, dass das Rad neu erfunden wird. Für mich ist eher wichtiger, dass zumindest die EA ein Signal bekommt, dass auch Singleplayer-Content vernünftig funktionieren kann. Ich habe es auf der normalen PS4 gespielt. Da kann ich eh nicht mitsprechen von Grafikqualität. Da fängt es nochmal häufiger an zu ruckeln in der Open World. Also hoffe ich mal, dass das mich da nicht so sehr stört. Und bei den Lichtschwertkämpfen, da finde ich es immer so semi-geil, wenn die natürlich, die fühlen sich eher sehr nutzlos an, ne? Also du kannst ja nicht wirklich was damit weghacken, außer es sind dann irgendwelche Spinnengegner, die du dran haust. Und du nimmst so dieses Lichtschwert und ziehst es da durch die Wände und die machen da Markierungen, ne? Und ja, das war nicht so ganz meins.
Also du hättest eher gewünscht, dass die Umgebung dann zerstörbar wäre.
Ja, ich hatte zumindest ein bisschen was Zerstörbares mehr zum Kaputtmachen. Ich erwarte nicht, dass du da Körperteile
abschneidest. Ja gut, es stehen halt immer so Krüge und sowas rum, die mit drei verschiedenen Jingles halt irgendwie kaputt klirren. Das hat mich jetzt aber nicht so gestört. Das habe ich jetzt von dem Spiel auch nicht erwartet. Ich finde halt eher so, weil du jetzt gerade schon normale PS4 sagst, ich dachte ja, also auf den Pro-Konsolen oder auf der Xbox One X gibt es auch diesen Performance-Modus, wo du sagen kannst, hey, ich brauche kein 4K, das Spiel kann auf 1080p limitiert werden zugunsten der Framerate, und trotzdem fluktuiert die halt so stark. Ja. Du hast manchmal, ich bin jetzt gerade auf dem Planeten Zepho oder bin ich jetzt gerade fertig, da bist du in so einem großen Tempel unterwegs und da gibt es teilweise so sehr lange, schlauchige Gänge und du rennst einfach nur gerade durch und die Framerate schwankt halt sicherlich so um 15 Frames, während du einfach nur durch den gleichen Gang läufst, und das ist echt ein bisschen schade. Da hätte ich mir auch gerade von den Entwicklern gedacht, dass sie das ein bisschen mehr poliert hätten.
Ja, was ich zu Anfang schon gemerkt habe, muss man sagen, ob sich das häufiger äußert im Spiel, sind schön viel versteckte Ladezeiten drin, ne? Wie oft du dich da durch irgendwelche engen Gänge zwängen musst. Hm. Das ist ja immer das Zeichen von wegen hier, oh, ich muss erst den nächsten Bereich groß laden, deshalb geh erstmal durch diese enge Stelle ganz langsam. Das ist wie bei Shenmue 3, da auch alle 5 Minuten. Du darfst hier nicht laufen, es stehen einfach Schilder, damit er noch die Umgebung nachladen kann im Hintergrund. Ansonsten finde ich aber, sie haben es technisch ganz gut hinbekommen.
Mhm. Na, also Shenmue jetzt oder Star Wars? Nee,
Shenmue nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Star Wars haben sie dann gut hinbekommen. Ich weiß, dass Respawn Gameplay-mäßig das dann auch machen kann. Was ich, oh, eine Sache, die ich auch nicht ganz gebraucht hätte, wäre dieses doch sehr sklavische Imitieren von Dark Souls in der Sache. Warum respawnen die Gegner alle, wenn du an einem Safe-Platz bist? Das verstehe ich nicht.
Das muss heutzutage so sein. Es gibt immer Gebetsstellen oder Lagerfeuer und solche Sachen.
Aber wie ist das storytechnisch verankert oder so? Wünsche ich mir die Gegner wieder zurück? Bei den Dark Souls-Spielen hat es ja zumindest mit der Lore zu tun oder so. Mhm. Genau, dass da wieder die Gegner auftauchen. Aber wenn ich mich da kurz hinknie und drüber nachdenke, wächst eine neue Spinne nach, die ich bekämpfe.
Ja, ich finde das bei den Standardgegnern zu vernachlässigen, weil die eben halt kleine Standardgegner sind. Und es fällt mir nicht auf, wenn da jetzt nochmal ein neuer Sturmtruppler kommt oder irgendwie so eine Riesenratte. Aber ich finde es komisch, dass zum Beispiel in den Tempeln halt auch so diese mächtigeren Tempelwächter, mhm, von denen es da halt nur eine Handvoll gibt, dass die dann auch wieder respawnen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht gibt es da später noch eine Storybegründung für. Aber ich glaube, wir können auch da ja echt schon viele über Star Wars gehört und gesehen habt und wir euch damit nicht langweilen wollen. Erzähle ich noch mal was über ein anderes Spiel, was, mhm, ich spiele, was mir richtig gut gefällt, ist da auch schon einen Monat jetzt gut raus. Lonely Mountains Downhill.
Lonely Mountains Downhill, das sagt mir tatsächlich nichts.
Du fährst auf einem Bike quasi verschiedene Berge runter und es gibt's, glaube ich, für PC, PS4, Xbox One, für die Switch soll es noch kommen und auf Xbox und PC ist es halt im Game Pass enthalten. Mhm. Deswegen habe ich es gespielt und es hat so eine schöne, etwas stilisierte Polygongrafik und hat eine ganz simple Steuerung. Es ist im Wesentlichen nur lenken, Gas geben, bremsen oder du kannst so einen kurzen Turbo machen und man sieht hier, man guckt 3 Sekunden drauf und du hast das komplette Spiel gerafft, ja, was du da machst.
Sieht cool aus.
Und es macht echt Spaß. Ich finde tendenziell, dass von Anfang an, es gibt, glaube ich, nicht so viele Berge und Strecken, dafür sind sie sehr lang. Ich habe schon für die erste Abfahrt, also die allererste Strecke im Spiel, braucht man irgendwie, wenn man es erstmal macht, so 3 Minuten. Mhm. Ich hätte mir da vielleicht eher gewünscht, dass es mehr Strecken gibt, die ein bisschen kürzer wären. Aber das macht echt Spaß, weil du kannst halt auch so Sachen, wie er hier gerade macht, versuchen, dass du hier und da versuchst, bestimmte Passagen zu überspringen oder Abkürzungen zu nehmen oder mal querfeld einzufahren. Und es hat einen echt ganz schönen Look. Also das gefällt mir ganz gut. Und wenn man da günstig rankommt oder halt noch besser es irgendwie in einem Abo mit drin hat, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
Game Pass hast du gesagt, ne?
Ja.
Ist mit dabei. Okay, nee, das lade ich dann nachher einfach mal runter. Das sieht auf jeden Fall für jemanden, der so ein bisschen dem Trials überdrüssig ist mittlerweile, so sehr mir Spaß, diese Games machen, mal einen anderen Twist da finden und das Gameplay ein bisschen anpassen.
Ist auch nicht in dem Sinne nicht vergleichbar, weil du halt nicht auf einer Schiene fährst wie bei Trials, sondern du kannst diese Berge schon frei runterfahren. Du entscheidest dich am Anfang, willst du das Männchen so steuern aus deiner Sicht oder halt so, dass du über den Lenker schaust, dass das quasi links, rechts ist. Das legt man einmal fest und dann ist man halt direkt drin und dann hat das so einen schönen, okay, einmal versuche ich es noch Faktor, weil du hast doch eine Taste, mit der du immer wieder direkt respawnen kannst im letzten Checkpoint. Hat mir viel Spaß gemacht. Aber was hast du noch gespielt?
Ich habe hauptsächlich Switch gespielt in den letzten Tagen, wenn ich Zeit gehabt habe, es zu spielen. Ein paar Worte über einen alten Titel kann ich auch einmal verlieren. Alien Isolation ist rausgekommen für die Nintendo Switch. Ich glaube, wir haben es ja auch noch aktuell auf dem Sender. Simon spielt es ja immer noch durch. Spielt es in VR? Oder?
Das hat er mal eine Zeit lang. Jetzt gerade spielt er es konventionell. Heute Abend läuft auch die nächste Folge, wenn ihr das sehen wollt.
Richtung Abend. Hattest du es damals gespielt?
Nee. Und ich sage ganz kurz, bevor du die Switch-Version beschreiben kannst, einmal, ich bin ein bisschen verwundert jetzt, weil ich erinnere mich dran, das ist ja noch zu Game One-Zeiten erschienen.
Ja, ganz gegen Ende.
Ja, genau. Und dass wir das da auch behandelt haben und dass, glaube ich, der Tenor damals eher so war, das ist ganz gut, aber nicht herausragend oder nicht wirklich ein Top-Spiel. Und ich habe heute das Gefühl, dass das Spiel jetzt derbe abgefeiert wird. Gerade alle sagen, geil, es gibt jetzt so einen Mega-Horror-Klassiker für die Switch. War das damals auch die Wahrnehmung, die es allgemein so hatte, dass das so ein richtig geiler Knaller wäre?
Es ist ein bisschen potenziert. Mich hat es damals, also ich kann mich noch gut erinnern, es war so die Endphase, da habe ich damals Reinke den Beitrag machen lassen. Der ist ja auch dann ein großer Alien-Fan. Stimmt. Dementsprechend, ich hatte es vorher auch privat durchgespielt. Es ist potenziert natürlich die Meinung mit der ein bisschen Verklärung nach hinten aus, weil ja nicht wirklich groß was im Alien-Bereich gekommen ist im Nachhinein. Mhm. Und der Titel ist aber nicht eher als Mittelgang, sondern er hat seine Schwächen und seine Unzulänglichkeiten, gerade was so zum Beispiel die KI des Aliens angeht. Da merkst du irgendwann später, okay, da wird ein bisschen gescriptet und ab und zu mal warpt das Alien auch hin und her, damit du auch eine Möglichkeit immer dieses Stalkings dann hast, ne, dass du also nicht so zu 1000% vorplanen kannst. Und das Spiel selbst ist auch einen Tacken zu lang. Mhm. Es ist eigentlich schön abwechslungsreich, aber es geht auch knapp an die 20 Stunden, wenn du es ausbreitest. Und das finde ich ist für so ein Survival-Horror-Adventure doch recht viel. Mhm. Ne? Vor allem, wenn du auch recht viel Ähnliches machst. Aber es ist nicht so komplett verkannt in der Richtung. Ich fand es damals auch schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Es ist wenig in der Zeit gekommen, dass sie mir irgendwie Konkurrenz machen können. Das wird natürlich nochmal drüben hinausgestellt. Im Vergleich dazu nehmen wir nochmal Colonial Marines, was damals scheiße gewesen ist und auch heute noch beschissen ist. Die viele Leute nehmen jetzt natürlich die Gelegenheit noch zu sagen, könnt ihr euch noch erinnern, wie es damals war, als wir noch coole Alien-Spiele hatten? Ich habe es damals auf der PS4 komplett Let's Played, leider noch vor den VR-Zeiten, sonst hätte ich es mir gerne auch mit VR gegeben. Mhm. Und PS4-Version lief damals schon sehr gut. Das war ja ein Spiel von Creative Assembly, also die Leute, die bei Sega diese ganzen Total War-Strategiespiele machen. Aber die haben wirklich ein sehr schönes First-Person Metroidvania, gemischt mit Horror-Game, so Stealthen, Vorbeischleichen, du musst eben Bock auf diese ganze Schleichnummer haben. Mhm. Ansonsten wirst du nicht froh mit dem Gameplay, wenn du nicht langsam und den Motion-Tracker rausholst und die um die Ecke lookst und alles, wenn du das nicht weißt. Du bist nicht da zum Kämpfen hauptsächlich. Ja. Und ich bin da gut drin aufgegangen. Ich habe jetzt nochmal die Switch-Version mir angeguckt, weil viele von den Switch-Versionen, es kommen ja sehr, sehr viele Horror-Ports auch dafür raus. Und die sind meist, du merkst da, okay, die hatten entweder nicht viel Zeit oder du benutzt irgendwelche Spiele, die auf der 360 nicht schon gut gelaufen sind, wie Resident Evil 5 oder 6, ne? Dass die dann jetzt hier recht halbgar auf die Switch umgesetzt werden. Mit einer der besten Ports, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Der ist teilweise sogar besser als die PS4-Fassung, weil die jetzt so besseres Anti-Aliasing hat. Das heißt also, du hast, was jetzt so die Bildsauberkeit angeht, funktioniert das besser, die Framerate ist sauber, sowohl im Handheld auch im Dock-Modus. Dock-Modus ist interessant, dass du dich mal mit Kopfhörern hinsetzen kannst, um die Stimme mal aufzunehmen, solange du nicht tagsüber im Raum sitzt. Gemacht haben das Feral Interactive. Ja, das ist ein Team, von denen hatte ich überhaupt keine Ahnung. Das sind irgendwelche so ein Portierungsstudio für Linux und Mac-Versionen.
Und das ist generell erst deren zweites Konsolenspiel, was sie überhaupt gemacht haben. Das erste war ein Port von Grid für die Switch, der auch, wo ich dachte, okay, das wird Schrott auf der Switch, und was aber auch ein recht kompetenter Port war. Und das ist ihr zweites Konsolenspiel, eben jetzt dieser Port. Vielleicht haben die sich so ein bisschen darauf eingeschossen und sie scheinen es ja offensichtlich drauf zu haben. Ja. Es gibt ja diese Handvoll Studios, die immer sehr gelobt werden für ihre Switch-Portierungen. Und es ist schön, wenn man eben Spiele bekommt, wo man sagen kann, ja, das ist okay, aber schon schlechter als auf den anderen. Ich finde es gut, wenn die Titel halt so 2, 3, 4 Jahre alt sind, aber dafür man sagen kann, die laufen echt top, finde ich das gut, könnte ich schon noch mehr von solcher Ports gerne bekommen. Mit dem Nachteil natürlich, das muss man auch sagen, ist halt viel, viel teurer auf der Switch jetzt als auf allen anderen Plattformen.
Ist es, genau. Du wirst es mittlerweile als Budget auf allen Plattformen bekommen. Auf der Switch kostet es 35€, nur als Download. Hat auch die DLCs alle mit drin, aber die sind jetzt nicht so prall, dass ich sagen würde, ist den Aufpreis wert gegenüber den anderen Versionen. Muss man wissen, ob man es nochmal für unterwegs oder auf der Switch nochmal haben möchte. Ansonsten ist aber der Port sehr sauber. Ne? Also will ich nochmal sagen, gerade im Vergleich mit anderen Sachen. Und ich habe übers Wochenende ein anderes Spiel durchgespielt, da lasse ich auch mal den Trailer laufen, auch auf der Switch. Aus deutschen Landen, namens The Tourist mit einem Y. Da hatten wir zur E3?
Ja, E3, glaube ich.
Oder zumindest bei irgendeinem Indie-Showcase wurde das mal gezeigt. Shinen, ne? Oder? Ja. Spricht man so den Namen aus?
Shinen,
da haben die ein deutsches Entwicklerstudio, hat solche Games wie Fast Racing Neo.
Fast Remix heißt es.
Fast Remix zum Beispiel, die neuere Version. Oder Iridion müssten die alten Shooter gewesen sein von dem 3DS. So ein Puzzle-Adventure, nennen wir es mal. Es sieht so ein bisschen aus wie dieses 3D Dot Game Heroes auf der PlayStation 3, was auch so ein so diesen Minecraft-Look hatte. Hat auch diese Unschärfe wie bei Zelda Link's Awakening hier drin. Und für mich kam es ein bisschen so vor wie eine etwas simplere Version von The Witness. wer das Puzzle-Game noch kennt, was vor einigen Jahren rausgekommen ist, was aber wesentlich weniger sperrig ist zum Reinkommen. Du bist dann auf, kommst auf einer Insel an, bist da der Tourist sozusagen und dann wirst du in ein Abenteuer reingeworfen, wo du ja irgendwelche von alten Kulturen Geheimnisse erkunden musst. Und ich will da noch nicht so zu viel verraten. Ich habe nicht allzu lange dafür gebraucht. Ich glaube, so 4 Stunden ungefähr bin ich dann durch gewesen. Ich habe noch 1-2 Sachen, die ich machen könnte, um 100% zu kriegen. Aber es ist alles sehr charmant gemacht. Es hat viele lustige kleine Aufgaben, die man erledigen muss. Einzige, was ich sagen würde, ist, dass die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
Das hier ist ein bisschen wie A Plague Tale gerade gewesen.
Ja, ja, das war quasi A Plague Tale 8-Bit-Edition. Ja, die Steuerung an sich, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die, hier vor allem dieser Part, wirklich sehr, sehr schwierig, den einmal umzusetzen, weil auch die Kamera frei drehbar ist und du sehr punktgenau dann durch die Gegend springen musst und hoffen musst, dass du dich irgendwie an Schatten orientierst. Mhm. Wenn du einmal mit der Steuerung aber zurechtgekommen bist, dann sind da gute kleine Puzzleinlagen, schön viel Abwechslung drin, viel Gags, viel kleine Minigames, die du machen kannst und für mich wirklich ein sehr, sehr schöner kleiner Geheimtipp, den man spielen kann. Also bitte nicht verpassen, das Game. Ich habe es gemacht, als vor ein paar Wochen rausgekommen ist und jetzt ist rausgekommen, lass mal nachholen. Habe echt viel Spaß gehabt
am Wochenende. Ich habe es mir gleich gekauft, als es rausgekommen ist an dem Tag und habe es leider noch nicht spielen können bisher. Sag mir nur nochmal, Gregor, was ich den Trailer nämlich immer schlecht entnehmen konnte, so wie du es beschrieben hast, ist es eher ein lineares Spiel, oder? Weil oft habe ich auch gedacht, so in Trailern früher, dass es eine relativ offene Welt haben könnte, wo man nicht so geführt würde. Und wenn du jetzt sagst, aber nur 4 Stunden lang, ist es wahrscheinlich ein relativ klarer Spielführung.
Es ist nicht super linear. Du hast eine gewisse Varianz, wie du manche Sachen angehst. Das ganze Spiel oder die ganze Spielewelt ist aufgeteilt in kleine Inseln. Und mit klein meine ich wirklich klein.
Okay. Na,
dass du dann hingehst und da sind irgendwie 3 Häuser und eine Location oder irgendwas. Also manche sind noch ein bisschen umfangreicher, wo noch ein zweiter da ist oder irgendwo, wo du mit dem Kanu hinfahren kannst. Aber das Spiel involviert dann immer je nachdem, wie du nacheinander die Dungeons, ne, diese Rätseltempel, die da sind, angehst. Du musst erstmal Hinweise finden, wo ist die nächste Insel, wo ich hin kann. Und dann ist viel auch damit, oh, ich bin auf der einen Insel gewesen, da finde ich ein Item, was ich auf der anderen einsetzen kann, dass du immer hin und her fährst bei vielen Sachen. Linear würde ich es eben nicht konkret nennen, sondern du kannst bei manchen dieser Tempel noch die Reihenfolge wählen. Oh, mache ich den zuerst oder den danach? Du hast auch neue Skills, die da zu kommen, die dann dir bei den Tempeln weiterhelfen. Doppelsprung beispielsweise, sodass du laufen kannst. Manche Sachen sind nicht so schaffbar. Es ist aber alles so klein und gedrängt, dass man trotzdem in 4 Stunden gut durchkommt. Ne? Du wirst eben nur nicht das Gefühl haben, dass du da so eine riesige Open World mit Entscheidungsfreiheit bekommst.
Hast du noch ein Spiel? Ansonsten hätte ich nämlich schon eine gute Überleitung.
Pack gerne rein.
Schön, ich wollte nämlich jetzt mal sagen, dass wir natürlich auch nochmal geschaut haben. Wir haben ja jetzt schon Dezember. Da kommt jetzt wirklich nicht mehr so viel raus. Die Plattform für die ich am meisten noch gesehen habe, was an Spielen tatsächlich noch kommt, ist die Switch. Da muss man aber auch mit der Einschränkung sagen, dass halt wirklich wahnsinnig viel Spiele, die man nicht kennt und wenn man böse sein will, auch so ein bisschen Shovelware einfach noch rausgeschoben wird für das Ding.
Es wäre sehr lustig, wenn Nintendo ihren Download-Service statt WiiWare Shovelware nennt, oder?
Ja, ey, also es ist natürlich auch gemein, weil da sind immer auch noch Perlen dazwischen, aber natürlich will jeder sein Stückchen vom Switch-Kuchen abhaben. Ich habe aber tatsächlich auch noch 2 Spiele gefunden, die potenziell interessant sind. Nämlich zum einen, Gregor, ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil es schon so oft angekündigt und verschoben und wieder verschoben wurde. Morgen erscheint das Finale zu Shovel Knight, nämlich King of Cards und Shovel Knight Showdown. Das Showdown ist so ein Fighting-Spiel und King of Cards ist wirklich die letzte Episode des Spiels. Da gab es ja schon mehrere Kampagnen-Erweiterungen, die immer sehr, sehr gut waren. Falls ihr auf irgendeiner Plattform mal, aus welchem Grund auch immer, euch Shovel Knight diese Treasure Trove gekauft habt, diese Sammlung, dann kriegt ihr den ganzen Kram morgen als kostenloses Update reingeschoben. Und das wird sich der Erfahrung der Vorgänger nach auf jeden Fall lohnen, sich das dann anzuschauen. Da sehen wir es gerade. Das war ja so bei den anderen Erweiterungen schon, dass immer einer der ehemaligen Endgegner die Hauptrolle spielt. Jetzt ist es eben hier der König. Und die alle immer auch verschiedene Talente hatten. Genau, und seine Ästhetik. Natürlich Shovel Knight mittlerweile relativ abgenutzt, weil es eben schon ein paar Jahre alt ist und viele Spiele diesen Look kopieren. Aber spielerisch immer super tight, sehr schönes Leveldesign, fair, aber anspruchsvoll. Ich freue mich da sehr drauf. Und ein Spiel, was ich jetzt schlechter einschätzen kann, ich habe das damals durchgespielt, als es das für die alten Konsolen gab. Da hängt es sehr an der technischen Qualität der Portierung. Morgen erscheint auch Call of Juarez Gunslinger für die Switch. Sagt dir das noch was?
Ja, das war das endlich wieder gute Call of Juarez Name nach The Cartel, war das beschissene?
Oh, Cartel war, Alter, das habe ich komplett vergessen. Das war die Hölle. Gunslinger war ziemlich cool, war von Techland damals.
Genau, den polnischen Entwicklern.
Und die haben das jetzt auch auf die Switch portiert. Wenn das ein guter Port ist, dann hängt es noch am Preis, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt wird auf der Switch. Aber kann man sich, glaube ich, auch mal ein Video oder Tests zu anschauen. Morgen soll es erscheinen. Und ich glaube, damit ist man auch mit den wirklich relevanten Switch-Spielen für dieses Jahr dann durch.
Ja, Call of Juarez war ja früher immer, da haben sie irgendwann aufgehört, weil einfach die Verkäufe nicht da waren und sie das Konzept so abgenutzt hat. So ein bisschen eher in der im Hier und Jetzt angesiedelt von der Story her, dass du dann auch irgendwie mit Drogenbaronen immer gekämpft hast und so weiter. Und das Gunslinger war aber der Unterschied, dass man tatsächlich in den Wilden Westen mal gegangen ist. Und das weiß ich noch, das habe ich als Download-Game für die 360 das damals gespielt.
Also ein sehr arcadiges Gefühl irgendwie. Ja. Hast du einen Trailer dazu finden können?
Ja, hier ist der Switch-Trailer, der hier gerade, oder zumindest denke ich mal, dass es Switch-Grafik ist, mal gucken. Ja, es ist schon HD, aber es ist wahrscheinlich die Qualität des Trailers, dann jetzt hier aus. Es hatte so ein bisschen wirklich was Arcadiges gehabt, wie so alte Shootouts. Mhm. Ich bin gerade dabei und recherchiere übrigens auch für eine Retro-Club-Folge gerade alte Lightgun-Shooter, weil da ist man ja ein bisschen spezieller hier in Deutschland, weil ja viel noch auf dem Index steht. Mhm. Einfach weil auch du ja auf Pixelfiguren draufschießen, die dann au sagen, ne, das darf nicht sein. Aber es erinnerte mich auch zum Beispiel vieles an dieses Gunslinger jetzt hier, weil du viele solche alte Sachen hast wie Mad Dog McCree, was mittlerweile vom Index runter ist. Und das war so eine schöne neue Alternative, aber mit ein bisschen mehr Ego-Shooter. Also schön, dass der Trailer auch hier überhaupt nichts zeigt übrigens.
Wie kommt da noch mal Gameplay, Gregor? Ne?
Ich such mal nach Gameplay.
Okay, hier. Dann steige ich nochmal darauf ein, was du gesagt hast, weil das an sich ganz interessant ist, dass eben die Gründe für die Indizierung von Lightgun-Shootern früher waren, dass man eben so ein starkes Gefühl der Immersion hat, wenn man selber so eine Pistole in der Hand hat und die Figuren da auf dem Bildschirm abballern kann. Und das war natürlich oder eine Definition damaliger Jugendschützer nochmal was anderes als normale Ego-Shooter. Aber wenn das noch ein Maßstab wäre, der heute gültig wäre. Eigentlich könntest du die Spiele alle heute vom Index nehmen, weil nimm mal einen VR-Shooter zum Beispiel. Ja. Was du da für ein Level der Immersion erreichst, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist unmittelbar, steuerst du die Gliedmaßen und Arme und die Waffe des Charakters da im Spiel. Und das gibt es ja zuhauf. Ist eins der ganz gängigen Genres und nie habe ich da irgendwie gelesen, dass eins dieser Spiele auf dem Index gelandet ist. Das ist so oft, wie es, wenn es um diese Thematik geht, die Bewertungsmaßstäbe von damals, das ist halt alles ein bisschen lachhaft
heutzutage dann. Die virtuelle Schießbude, aber mit Figuren, die sich bewegen. Ich glaube, das war so das Zünglein an der Waage, was es nochmal drüber gepackt hat. Und es gibt noch eine Handvoll von den Sachen. Also ich werde auch, wenn ich das Special nochmal mache, auch viel mittlerweile zeigen können, weil einiges vom Index runter ist. Das ist natürlich wesentlich mehr involviert, weil du hier auch richtiges Ego-Shooter-Gameplay hast zwischendurch drin. Die Slow-Motion-Nummer macht es aber nochmal ein bisschen irgendwie arcadiger. Habe ich das Gefühl. Und gebt euch das gerne, wenn die Switch-Version irgendwie nicht zu teuer und nicht zu schlecht umgesetzt ist. Ansonsten kriegt man es auch sehr günstig auf 1000 anderen Plattformen mittlerweile, wenn man die noch zur Verfügung hat. Dann kann man auf jeden Fall nochmal so ein bisschen so ein arcadiges Gefühl dann.
Eigentlich, dass das sogar noch okay aussieht, wenn
das ist die PC-Version übrigens jetzt.
Ja, okay, wahrscheinlich ist die auch ein bisschen besser gealtert als die Xbox 360-Version.
Ja.
Ja.
Eigentlich ganz nice aus. Es gibt natürlich noch ein paar andere Switch-Titel, die ich mir noch mal anschauen würde. Oder der kommt ja auch auf der Switch aus, das neue Darksiders, ne?
Genesis, das Darksiders, weiß ich gar nicht. Ist aber schon raus für die anderen Plattformen.
Ist es schon draußen?
Seit letzter Woche.
Da wollte ich auf jeden Fall auch noch mal einen Blick drauf werfen. Ich mach mal auch hier kurz den Trailer an.
Es ist am 5.12. rausgekommen.
Das ist ja, glaube ich,
so ein
lange,
typisches Spiel, wo noch mal Dennis oder Valentin einen Blick drauf werfen würden. Es würde so in deren
In deren Bereich. Ich guck mal hier, ob es dann was anderes außer Cinematic Cutscenes hier gibt. Nee, der Trailer ist nur Cutscene.
Ich habe also ein bisschen das Gefühl, dass es aber so in der Kommunikation ist etwas untergegangen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ganze Welt gerade über Darksiders Genesis redet, obwohl es ein ganz kompetentes Spiel geworden sein soll.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, wenn man es hier schon so sieht. Ich habe jetzt hier mal kurz ein bisschen Gameplay angemacht. Dieses schön top-downige, fast Diablo-mäßige, aber mit so ein bisschen mehr Action-Ansatz anscheinend. Mhm. Sowas kann echt gut funktionieren, aber man hat auch schon sehr viele Games in der Art gesehen. Es nagt noch an dem Flop von Darksiders 3, würde ich fast sagen. Auch wenn das natürlich wieder ein komplett anderes Spiel jetzt hier ist. Aber Darksiders 3 hat doch schon einige Leute ziemlich vergrätzt, was doch schade ist.
Mich leider inklusive. Ich war da echt offen, dem gegenüber das zu spielen. Und habe dann nach 2 Stunden oder so gedacht, ach nee, komm, das ist so belanglos. Ich hatte da gar keine Lust. Und hier, das kommt in Tests gut an. Es ist bei Steam, hat es sehr, sehr positives Spielerfeedback. Ist ja da, bei Steam sammelt sich ja immer sehr schnell eine sehr große Menge an Rezensionen an. Und das wird da durchweg eigentlich ganz gut angenommen. Also könnt ihr mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir das auch auf dem Sender nochmal aufgreifen werden, wenn wir es denn noch schaffen. Unsere Produktionszeit ist ja nicht mehr so lang, diese und nächste Woche. Und dann stehen ja die Weihnachtsferien an.
die Weihnachtsferien, die Weihnachtspause, sagen wir besser, ne? Weil da werden wir natürlich alle gewissenhaft den Content vorbereiten fürs nächste Jahr.
Das stimmt, so wie wir jetzt schon den ganzen Content für die Weihnachtspause vorbereitet haben. Das stimmt. Da gibt's ja auch einige schöne Sachen.
Da können wir auch ein bisschen was schon mal ankündigen, oder naja, die Leute wissen es ja eigentlich, weil wir es ja auch traditionell auch schon in den letzten Jahren gemacht haben. Und natürlich haben wir auch schon schön gepodcastet bisher, haben uns fast einen halben Tag komplett eingeschlossen und da mal die Jahresabschlusscasts aufgenommen, zumindest die Übersicht von Januar bis Dezember mal durchgegangen. Um dann auch nicht zu viel vorwegzunehmen, aber tatsächlich wieder ein sehr buntes Jahr gewesen. Mhm. Ne, selbst in einem Jahr, wo eigentlich man denken sollte, die halten sich alle noch mal ein bisschen zurück von Spieleherstellerseite, weil nächstes Jahr kommen die neuen Konsolen und die ganzen Franchises, die wir noch gar nicht angekündigt haben. Aber dennoch gab es vieles gutes Zeug.
Ja.
Ne? Zum Beispiel in Gunner Welt, die den ersten Teil kommenden Donnerstag dann bekommen und in 2 Wochen Teil 2. Plus ich habe dann noch mal ein paar Sessions podcast-technisch mehr, die dann aufgezeichnet werden für den Januar. Plus auch noch mal, kann man es mal erwähnen, am 23.01. gibt es Plauschangriff live. In Essen.
Oh ja.
Ja, da sind wir auch gerade momentan, also im Rahmen des Podcast-Festivals von 1Live, werden wir da einen Abend auf der Bühne quasi bespielen. Wir sind gerade intern am Besprechen, wer alles dabei sein kann, wie das mit den Themen her ausschaut. Das werden wir natürlich zeitig an euch dann weitergeben. Aber da werden wir auch einmal schön mit euch gemeinsam ein bisschen Action machen.
Darfst du schon sagen, welche Themen zur Auswahl stehen?
Nee, noch nicht. Ne? Weil ich will... Also ich habe eine Handvoll Ideen mit ein paar Leuten schon gesprochen, aber du kennst es ja, du sagst, okay, das oder das oder das kann sein und dann wird es am Ende was ganz anderes und Leute haben eine ganz andere Erwartungshaltung.
Das ist sehr schlau, ist am Abend dann wahrscheinlich.
Das ist am Abend, genau. Also wir werden nochmal konkreter sagen, aber man kann schon für Tickets sich dann entsprechend dann da die Webseiten angucken. 23.01. in Essen wird das stattfinden.
Sehr schön.
Das ist ja schon mal was. Ja, und Produktion natürlich noch ein bisschen mehr. Ich habe morgen Retro-Club-Aufzeichnungen für den Rest des Dezembers. Ein paar Themen in der Vorbereitung. Der Future Club wird produziert nächste Woche aus dem Jahr 1999. Ganz großer Aufwand. Und die Sachen müssen natürlich alle nochmal vorbereitet und geschnitten
gemacht. Ja, ich habe gehört, wir beide spielen auch noch was zum Thema Mario.
Wir beide spielen auch noch was. Ey, ich pack da mal was rein. Ich hab's auch, okay. Da können wir den Titel jetzt auch hier nennen. Ich habe es gespielt über das Wochenende, ich habe keine Schnitte gesehen. Oh Gott.
Das motiviert mich jetzt nicht gerade, Gregor. Ich hatte letzte Woche auf dem Sender hier live eine sehr traumatische Super Mario-Erfahrung, ne, weil ich so, ich muss das vielleicht mal ein bisschen hier aufdröseln, ganz kurz.
Mach es mal.
Wir haben ja einmal in der Woche jetzt immer diesen Slot, den Game 2 live auf dem Sender bespielt. Und Matthias war da noch alleine und hatte geschrieben, er möchte Super Mario Maker spielen. Und da habe ich gedacht, so auf der Basis der Erfahrung, die ich vorher hier gemacht hatte, ja, da kannst du ganz ganz gut glänzen bei, setzt du dich einfach mal dazu. Dann habe ich ihm selber vorgeschlagen, ey Matthias, lass doch eine Competition daraus machen. Die Zuschauer mögen Competition, wir mögen auch Competition. Lass uns irgendwie versuchen, das ein bisschen spannend zu machen. Such du ein paar Level raus, wir spielen die gegeneinander. Und am Ende... freuen wir uns alle und es war cool für alle Beteiligten. Und Matthias hat mich einfach, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dermaßen rund gemacht. Der Typ ist eine verdammte Super Mario-Maschine.
Matthias ist tatsächlich eine Maschine und er hat die Level auch aussuchen dürfen.
Ja, er hat sie aber, die waren freundlicherweise von der Community gebaut. Und Matthias hat da super schöne Vorarbeit gemacht. Er hat das alles rausgesucht, alles zusammengestellt. Er hat mir hochunterhaltlich versprochen, er hat sie nicht gespielt vorher. Und ich glaube ihm das natürlich auch. Und man hat es auch in der Art und Weise gesehen, wie er gespielt hat. Er ist da einfach krass drin und er ist um Welten besser gewesen als ich. Und,
das ist die Problematik. Ne? Also als wir uns gemessen haben, ich hatte ja nur Ilias als Maßstab und dann habe ich mich an Ilias gemessen, kein Problem. Du misst dich an mir, du schaffst mich, ne? Und jetzt musst du halt gegen Matthias antreten.
Ich wüsste gerne, ob es bei Rocket Beans irgendjemanden gibt, der halbwegs mit ihm mithalten könnte und ich möchte fast bezweifeln, dass das der Fall ist. Anyway, ja. Wir wollen noch was machen.
Wir wollen noch was anderes spielen und ich schmeiß da auch mal kurz hier mal das hier rein. Das ist der Release-Trailer. Ups, warte mal, ich lass mal hier kurz laufen. Der Release-Trailer von Super Mario Sunshine Arcade 2. Mhm. Super Mario Sunshine Arcade ist eine Mod. Ja, Super Mario Sunshine, man kennt ja das Spiel vom Nintendo GameCube mit dem, wie heißt es, nicht das Fleck weg, oder doch, das Fleck weg 0815, ja, oder das Jetpack, was du dann hattest. Nicht unbedingt einer meiner absoluten Lieblingstitel. Allerdings, es gab ja auch diese schönen Puzzle-Level zwischendurch drin, die man machen kann.
Die würde ich sagen, die waren so meine Highlights.
Die waren auch meine Highlights damals. Ne? Und was das, was Arcade, die Mod hier gemacht hat, ist selbstgebaute Level an Basis dieser Engine zu machen, die durchaus mal ein bisschen anspruchsvoller sein können, ein bisschen variantenreicher mit den ganzen Elementen umgehen. Das sah cool genug aus, es läuft sogar auf richtiger Hardware, dass ich gesagt habe, hey, dann lass uns noch mal ein bisschen wittelweich anhüpfen oder zumindest ein bisschen was für zwischen den Jahren haben, damit wir den Leuten was zeigen können. Und hab jetzt Arcade 2, was das Update dieser Mod ist, mit insgesamt 64 Level, will ich sagen, ne, vor 32 und Arcade 2 bringt nochmal 32 Level dazu. Ich habe es gestern mal ausprobiert und ich habe diese Physik von Mario Sunshine nicht mehr ganz intus, weil es springt oder Mario springt anders, als es noch bei den Galaxy-Spielen beispielsweise ist oder bei Odyssey alleine, wie er an Palmen sich greifen kann. Und ich bin noch nicht mal zum Jetpack gekommen, um das nochmal vernünftig auszuloten. Also da werden wir entweder ein bisschen so eine Einfühlungsphase haben müssen oder wir entscheiden uns nochmal anders.
Oh, den Trailer habe ich schon mal gesehen. Das, ja, stimmt, das sieht mir alles recht schwierig aus, was da so gemacht werden muss.
Es gibt auch so ein paar optionale Sachen drin, ich glaube so vom Grunddetail. Die meisten Sachen sind ein bisschen schaffbar, wenn du das dann entsprechend einmal wieder intus hast.
Ja, hier alleine auch, das hier zum Beispiel. Das ist
ja schon genau, so, wo du die Geister so mit ansprühst, dass du die auch als Fläche benutzen kannst. Es gibt blaue Coins, die versteckt sind. Wenn du also wirklich 100% machen willst, außerhalb des Weges für ganz, ganz großen Anspruch gibt es noch blaue Coins, die man irgendwie sammeln kann.
Gibt es auch eine Hub-World dazwischen oder sind die Level einfach so miteinander verbunden?
Soweit ich gesehen habe, gibt es keine Hub-Welt. Also du startest das Spiel, wie du Mario Sunshine normal startest. Und wenn du dann es anmachst, wirst du gleich in den ersten Level reingeworfen. Du siehst im Hintergrund irgendwo wahrscheinlich noch die Isla Delfino, aber du gehst das nicht so an, wie es bei Sunshine selber gewesen ist. Es ist einfach wie eine, ich will nicht jetzt sagen Kaizo Mario, die ganz, ganz schweren Mods, die du noch von den 2D-Spielen her kennst. Aber man hat von den 3D-Sachen so selten was gesehen und ich habe Gutes über diese Mod gehört. Warum nicht mal das ausprobieren, ne?
Dann spielen wir beide die nächste Woche mal an und
hoffentlich, ne? Ich hätte noch eine Alternative für dich, falls es dann absolut nicht vernünftig klappt mit Arcade 2. Was ich auf jeden Fall schon mal angehen wollte, du kannst dich ja noch an die Game Boy Advance Umsetzung von Mario 3 erinnern, Super Mario Bros. 3 vom NES.
Klar.
Ja? Und das hatte ja eine Sonderfunktion. Es gab ja diese Karten, die Nintendo herausgebracht hat, die man irgendwie so einscannen konnte. Das war doch dieser Barcode-Scanner, den man irgendwie hatte, ne? Und es gibt auf dem Modul selber drauf, da kommt man mit den entsprechenden GameShark-Codes dran, wenn man nicht die Karten mehr hat, von Nintendo gebaute Mario 3-Level, die du damit freischalten kannst.
Ach, lustig, okay.
Das heißt also, offizielle Nintendo-Level von Super Mario Bros. 3, ungefähr über 30 Stück müssen es, glaube ich, gewesen sein, die man dann spielen kann. Die habe ich das ja jetzt mal mit dem Cheatcode einfach freigeschaltet, weil die Karten einfach nicht mehr zu haben sind, um die Sachen freizuschalten. Das wäre eine Alternative, weil ich glaube, die solltest du eventuell auch noch nicht kennen. Ne? Mhm. Dann könnten wir mal ein bisschen 2D-Mario stattdessen spielen.
Gerne.
Also eins von den beiden würden wir machen. Aber ja, das zum Beispiel. Es wird noch mehr aber Let's Play-technisch hier auf dem Sender hier geben, ne? Da wurde ja auch schon ein bisschen was vorproduziert.
Über Weihnachten?
Über Weihnachten, ne?
Ich habe jetzt ein bisschen Bedenken zu sagen, was können wir denn schon ankündigen, weil ich weiß nicht, was
das schon. Ganz sicher, ne?
Doch, ich weiß beim Großteil schon. Es gibt natürlich, wir haben was. Darf ich das jetzt hier wirklich einfach alles gerade spoilern? Ich mach's jetzt einfach.
Mach es einfach.
Wir haben was Schönes mit Donny produziert.
World Premiere.
Es gibt was Eddie und Simon zusammenspielen.
Das hat Simon schon gespoilert.
Ah, das hätte ich mir natürlich denken können.
Ja.
Es gibt was mit Alvin und mit Sandro. Es gibt was Valentin mit Miriam gespielt hat. Und mehr habe ich vom Sendeplan gerade nicht im Kopf. Aber es gibt auf jeden Fall ein buntes Programm, auch über die Weihnachtsfeiertage hier zu sehen. Also könnt ihr durchaus dann auch mal einschalten. Was es wahrscheinlich noch nicht geben wird, Gregor, Hammer Überleitung, ist das neue Bioshock.
Oh ja.
Warst du vorbereitet auf diese Ankündigung heute, dass 2K einfach mal so gedroppt hat, dass es ein neues Bioshock-Spiel geben wird?
Nee, absolut nicht. Also es kam auch ein bisschen wirklich sehr überraschend. Ist es auch was für einen Montagnachmittag oder ist es vielleicht eine Vorbereitung? Aber warum das jetzt machen, wenn man die Möglichkeit hätte, bei der State of Play oder bei den Game Awards nochmal einen größeren Effekt zu haben, ne? Eine Bioshock-Ankündigung mit einem Teaser alleine bei den Game Awards wäre doch ein bisschen effektiver gewesen, als zu sagen, übrigens jetzt.
Und gerade bei Bioshock, da hättest du so einen vagen Teaser machen können, du hättest im Grunde genommen nur irgendeine schräge Szene gebraucht aus der Ego-Perspektive, darüber ein mysteriöses Voice-Over und am Schluss, bam, Bioshock-Logo und die Leute werden ausgeflippt. Und jetzt war es ja eher so, dass in der Pressemitteilung der Fokus fast mehr auf dem neuen Studio liegt. Also 2K hat ein neues Studio gegründet namens Cloud Chamber mit Niederlassungen einmal in Kalifornien und einmal in Kanada. Und sich dann sehr umfassend dazu ausgelassen, wie dieses Studio aufgebaut ist. Und das ist Kelly Gilmore, die Studiochefin ist, ist die erste weibliche Leiterin eines 2K Gaming Studios, schon sehr lange in der Firma, sehr erfahren in der Branche und sie ist in der Niederlassung in Kalifornien. Mhm. Und dann so mehr beiläufig noch erwähnt, ach ja, die machen übrigens auch das neue Bioshock-Spiel, was über die nächsten Jahre hinweg, ist glaube ich die Formulierung, dort entstehen soll. Wahrscheinlich existiert von dem Spiel nichts als irgendwie ein paar Bleistiftskizzen in einem Notizbuch. Aber es ist schön, dass sie eins machen, aber es ist sehr unspektakulär heute enthüllt wurden, diese News.
Schwierig, ja. Wollten sie irgendwas vorwegkommen? Also ich hätte auch eventuell gesagt, hey, du hast das Studio, was natürlich sein kann mittlerweile, du kannst so eine Ankündigung, wenn es vor allem geht, wir suchen neue Leute für ein neues Studio, die dann auch in ihre Portfolios reinschreiben. Übrigens, ich arbeite jetzt in diesem neuen Projekt hier, Bioshock. So oft sind Sachen schon geleakt worden, wo Leute dann auf LinkedIn geschaut haben.
Ich glaube, das ist auch genau der Grund, dass es eben ein neues Studio gibt, was dann noch in mehreren Ländern ansässig ist und wo wahrscheinlich einige Dutzend Menschen arbeiten. Es wäre wahrscheinlich spätestens in 3 Tagen hätte die ganze Welt gewusst, ach so, die machen ein neues Bioshock-Spiel. Weil natürlich wollen alle Leute wissen, warum gründen die da ein neues Studio und was machen die denn? Und irgendwie kommt sowas dann immer raus und deswegen dem wahrscheinlich zuvorkommen.
Hast du noch was? Was ist eigentlich mit den Resten von Irrational Games passiert? Weil ich weiß ja, Ken Levine hat ja damals gesagt, als Infinite durch gewesen ist, was ja auch sehr stressig war mit den Bioshock und Bioshock Infinite Produktionen. Der zweite Teil war ja bei einem anderen Studio, glaube ich, was sie ja nochmal mit rekreiert hatten. Bewusst wurde die Firma ja zerschlagen oder zumindest so runter reduziert auf einen Handvoll Stamm von Mitarbeitern, damit sie jetzt schlanker, kleinere Spiele entwickeln. Aber irgendwie, ich habe auch nichts mehr wieder von Levine groß gehört oder so, ne? Vielleicht ist er reich durch Handy.
Pass auf, morgen State of Play, das neue Spiel von denen, exklusiv für PlayStation 4. Das ist ihre erste narrative Experience, die sie jetzt gebaut haben. Und da wollte 2K dann dem vorwegkommen, indem sie heute neues Bioshock ankündigen. Weil es nicht mehr über 2K kommt, sondern es wird von, das ist jetzt wahrscheinlich kompletter Quatsch, aber es wird dann über Sony gepublished.
Das wäre natürlich mal was. Ich lese mal kurz vor, was hier bei Wikipedia so für der letzte Absatz in der Karriere von Ken Levine. Levine wurde 2013 von Warner Brothers beauftragt, das Drehbuch für die Neuverfilmung des Films Flucht ins 23. Jahrhundert, Logan's Run, zu verfassen. Ein sehr guter Sci-Fi-Film aus den 70ern mit Michael York. Den habe ich immer sehr gut gefunden. 2015 verließ er das Projekt jedoch. 2016 war Levine in die Entwicklung einer interaktiven Neuauflage der Fernsehserie The Twilight Zone involviert, welche jedoch nicht realisiert wurde.
Ach Mensch.
Gegenwärtig arbeitet Levine mit seinem derzeitigen Entwicklerteam Ghost Story Games an einem noch unangekündigten Singleplayer-Spiel mit dem Fokus auf Narration. Also vielleicht
das ist ja super
kommt das tatsächlich einher mit dem, was du gesagt hast, spekulativ.
Ja, können wir mal abwarten morgen.
Können wir ein bisschen abwarten.
Glaubst du, dass es ein neues Crash Bandicoot geben wird, Gregor? Und wo kommen die
Cookies vor allem her? Das ist ja auch übers Wochenende dann durch die Nachrichten gegeistert. Durch Influencer jetzt anscheinend schon angedeutet, kommt ein neues Crash Bandicoot. Mhm. Wir haben ja in den letzten 1,5-2 Jahren so ein bisschen so ein Hype-Revival gehabt durch die Trilogie, die nochmal neu aufgelegt wurde, und Crash Team Racing gehabt. Und jetzt haben ein paar Influencer Kekse zu Weihnachten bekommen. Habe ich es nochmal richtig im Kopf, ne?
Das ist die Kurzfassung.
Also, für mich persönlich sagt das noch nicht besonders viel aus, wenn es nur an diesen Keksen hängen soll.
Fairerweise muss man sagen, dass Activision immer solche themenbezogenen Bestechungsaussende gemacht hat, wenn es eben auch um solche Ankündigungen von Spielenden ging. Aber kannst du dir jetzt mal konkret vorstellen, dass es ein Crash Bandicoot 4 geben wird? Oder dass man, ich meine, alle Sachen, die Leute hängen emotional an der alten Trilogie, die ja jetzt schon geremaked wurde. Danach gab es unglaublich viele, das hat man ein bisschen vergessen, auch Crash Twinsanity. Und der will jetzt nichts Falsches sagen, wie die Untertitel waren. Es gab danach Crash Bandicoot-Spiele, die mochte niemand richtig, die waren nicht richtig geil. Und jetzt zu sagen, also wie würde überhaupt ein Crash Bandicoot 4 aussehen? Wäre das wieder so ein Schlauchspiel? Wäre es jetzt ein offenes 3D-Spiel? Kann man damit überhaupt einen krassen Hype entfachen, weil es eben nicht diesen Bonus dann mehr hat? Es ist nicht das alte Spiel, was damals alle geliebt haben.
Ja, das wird sehr schwierig werden. Ich lasse im Hintergrund übrigens die Game 2 Challenge laufen, wo Sebastian den Level gespielt hat, den wir auch versucht haben, wenn du dich erinnerst. Das haben wir ja auch nochmal probiert.
Das war mein zweitschlimmstes Rocket Beans Erlebnis nach der Super Mario Maker Challenge, wo wir dachten, wir gucken mal den neuen Level aus der Switch-Version an.
Genau, und wir haben Realität nicht mal die ersten geschafft.
Okay, wir sitzen da eine Stunde lang wie 2 Vollidioten und draußen stand, glaube ich, gerade der Bierwagen und alle anderen durfte sich betrinken und wir mussten diesen Level spielen.
Das geile Bier, was da wir kommen, nichts davon kriegen, ne? Aber ja, das haben auch die Kollegen von Game 2 dann nochmal angegangen und ich krieg gleich PTSD, wenn ich das hier sehe.
Sebastian hat es sehr tapfer durchgestanden.
Muss man ja, leider. Wie du schon erzählt hast, Crash Bandicoot, so ein bisschen diese Nostalgienummer ist ja cool und schön genug, wenn du denn diese ganzen Remakes machst, nur was damit weggeht, ist die Verklärtheit, die man da hat.
Ja.
Ne? Weil selbst wenn du dann in 20 Jahren nicht mehr Crash Bandicoot gespielt hast, dann probierst du die Remakes aus. Ach ja, das waren diese Art von Spiele. Selbst wenn dir das Remake Spaß gemacht hat, also ich habe jetzt nicht mehr so einen Hunger auf ein Crash Bandicoot in der Art zumindest. Mhm. Ne? Also ich würde mich auch freuen, wenn ein neues kommt. Ich habe nichts gegen neue Jump'n'Runs, wenn sie da sind. Vielleicht könntest du für mich noch einen neuen Twist oder was Spielerisches oder Inhaltliches da gebrauchen. Nur ich sitze jetzt nicht händeringend vor dem Computer und warte darauf, dass ein neues Crash Bandicoot angekündigt wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob die so geil gelaufen sind für Activision, dass sich jetzt eine große Produktion von dem Jump'n'Run so richtig lohnt. Ne? Ist die Zeit der großen Aufregung Jump'n'Runs auch nicht? Ist es gut gelaufen?
Ich glaube schon.
Ja, ich meine, so Jump'n'Runs für mein Gefühl außer den Nintendo-Dingern ist ja nichts mehr so richtig High-Budget. Ne? Sonst hast du viele gute Sachen, so wie das neue Yooka-Laylee, habe ich übrigens auch noch mal kurz reingeschaut, wegen deiner Empfehlung, aber ich will das demnächst auch noch mal im Retro-Club mal zeigen, was ja auch sehr cool ist, aber das ist so ein kleiner Budget-Titel.
Ja.
Ne? Und ja, also ich würde nicht noch mal schreien vom Fernsehen, ja, neues Crash Bandicoot, sondern sagen, ja, schön.
Würdest du dich freuen, wenn ein neues Ratchet & Clank angekündigt wurde?
Ja, absolut.
Ja. Mehr als bei Crash Bandicoot, oder?
Ja, tatsächlich. Ein bisschen mehr als bei Crash Bandicoot. Da haben wir das Remake, kann man sagen, bekommen vor einigen Jahren vom allerersten Ratchet & Clank. Und das war ja noch ein bisschen limitiert durch die PS2-Wurzeln. Aber ich sag's immer noch häufig, ich bin sehr großer Fan von A Crack in Time, was auf der PS3 rausgekommen ist, was viel Jump'n'Run-Gameplay, aber auch schöne Innovativität, ein Puzzle-Level drin gehabt hat, Storytelling und so weiter. Das war ein Titel, der mich sehr, sehr überrascht hat damals, ne, weil ich nicht so viel am Hut hatte mit Ratchet & Clank. Und sowas in der Größenordnung, ne, ich finde, das muss ich tatsächlich auch nicht vor guten Nintendo-Plattformen verstecken, würde ich mich tatsächlich mehr freuen.
Ja.
Diesmal in 60 FPS, aber bitte. Nicht wieder diese ganze Chose wie mit Nexus.
Ja, ich bin mal gespannt, ob da jemals noch mal was kommen wird bei Ratchet & Clank. Man weiß es nicht.
Boah, ich weiß es auch nicht. So, Fabian, hast du denn dir noch was aufgespart, was du zocken möchtest über Weihnachten?
Boah, ich hab so viele Spiele einfach, die ich noch nicht wirklich spielen konnte, weil ich mir auch für die Switch eine Zeit lang wahnsinnig viele mal gekauft habe. So in dieser ersten Euphorie-Phase, wo man denkt, geil, da kommen so viele coole Sachen raus. Und das hat ja durchaus auch, ich finde, die Switch hat, wenn man da jetzt mal zurückblickt auf das Jahr, wir haben ja jetzt nicht so konsolenspezifische Rückblick gemacht, aber da finde ich, dass die auf jeden Fall ein bisschen Fahrt aufgenommen hat.
Ja,
während absolut. 2018 gar nicht mal so ein geiles Jahr war für die Switch, hast du dieses Jahr so viele coole Titel gehabt und ich habe so viel noch was nicht abgeschlossen, abgesehen von, weiß ich nicht, ein paar Dutzend Titeln, die ich auf PC und Xbox spielen könnte über Game Pass. Ich habe bestimmt auch noch irgendwelche PS4-Sachen, die ich nie gemacht habe. Es ist ein Luxusproblem auf jeden Fall. Ich habe auf allen Plattformen noch unglaublich viele Spiele leider offen. Zum Beispiel auch ein Spiel, was wir leider jetzt heute hier gar nicht ansprechen konnten, weil wir es beide aber auch noch nicht spielen konnten. Arise, A Simple Story, wo ich jetzt gerade von allen Leuten höre, hey, das ist super cool, das ist eine super coole Mischung aus Journey und einem Jump'n'Run. Sieht total hübsch aus. Auch solche Sachen werde ich gerne noch mal nachholen. Aber da frag mich noch mal nächsten Montag, wenn wir hier sitzen, da eine extra lange Sendung Game Talk dann, wo wir auch nicht zu zweit hier sitzen werden, sondern mal Minimum zu viert, wo wir die Golden Boys Awards verleihen, sicherlich auch nochmal über 2019 sprechen werden, auch 2 Stunden lang die Sendung dann. Dann überlege ich mir bis dahin nochmal, was so Sachen sind, die ich nochmal nachholen will.
Ja, ich habe bei mir auch immer eine ellenlange Liste und ich merke es dann, sobald es dann in die Weihnachtszeit kommt, spiele ich auf einmal ganz was anderes, weil man sich da was geplant hat. Ich würde deine Worte auf jeden Fall aber auch teilen, was die Switch angeht. Die erzeugt bei mir so ein leichtes Gameboy-Advance-Gefühl in der Hinsicht, du hast eine Plattform, wo viele coole neue eigenständige Titel rauskommen, aber was so Umsetzung, Portierung, Neuauflagen angeht, ist da auch wirklich Tür und Tor geöffnet. Sowas wie Alien Isolation kriegen wir jetzt auf der Switch. Du hast so viele Neuauflagen von Spielen wie Trials of Mana, die es vorher anderswo nicht gegeben hat. Im Rollenspielbereich kriegst du sau viel, was dann früher vielleicht Japan-exklusiv gewesen ist. Beim Game Boy Advance war das damals so, das war für mich das Super Nintendo 2, ne? Weil auf einmal so viele schöne 2D-Titel rauskommen, weil die Plattform gerade erfolgreich, aber auch dafür geeignet ist. Und hey, ich bin absolut in der Switch aufgegangen dieses Jahr. Ich mag die sehr, sehr gerne.
Cool. Ich würde sagen, mehr über 2019 dann nächste Woche für euch nochmal zusammengefasst. Morgen 15 Uhr State of Play, neue Sony-Conference. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 2 Uhr bei uns hier live die Game Awards. Dann am Montag danach 18.30 Uhr unsere Golden Boys Awards. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.
Ja.
Das freut uns immer sehr. Jetzt bleibt unbedingt dran. Es folgt eine neue Folge Endgegner. Heute zum Thema Friends. Und ich habe gehört, Etienne ist der Endgegner und er wird gefordert von Chiara und Lisa, Friends Endgegner jetzt bei Rocket Beans TV. Vielen Dank, bis dahin und
bis tschüss. Dann.